Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Herzlich willkommen, liebe Daniela. Schön, dass du da bist. Willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung.
Wer bist du und was motiviert dich?
Ich bin Daniela, gebürtige Berlinerin, sitze deswegen sehr gerne hier und gucke in den Berliner Himmel, wohne schon seit langer Zeit im Rheinland. Und ich habe mein ganzes Leben lang verbracht als Betriebswirtin in Konsumgüter- und Handelsunternehmen. Und zwar immer mit Verantwortung, also mit Gesamtverantwortung oder mit Verantwortung für Prozesse, wo Wertschöpfung aus Kundenorientierung kommt. Und das ist auch das, was mich motiviert, tatsächlich mit meiner Arbeit einen Unterschied im Leben von Konsumenten und Konsumentinnen zu machen.
Also es hat sich schon sehr wertegeleitet an.
Ja, also vor allen Dingen ist es, ich weiß nicht, ob es wertegeleitet ist, ich finde, es ist einfach schön zu sehen, dass du konkrete Wertschöpfung, also einen konkreten, ja, Unterschied, irgendwas verbessern kannst im Leben von Konsumentinnen und Konsumenten, das ist was ich einfach sehr, sehr gerne mache.
Damit wir dich erstmal ein bisschen besser kennenlernen, wenn du 2 Stunden mehr am Tag hättest, was würdest du damit machen?
Lesen.
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 Was liest du denn gern?
Ich lese alles. Ich lese also von Glossy Magazines über Romane, über Fach- und Sachliteratur, über natürlich Tagespresse. Das ist für mich die, also es ist eine Form von Entspannung. Ich kann, ich glaube, ich habe mal gesagt, und das empfinde ich auch so, ich kann in Bücher eintauchen wie in ein zweites Leben. Es ist für mich einfach nochmal so eine ganz andere Dimension, die sich da erschließt. Und ich lerne auch am liebsten über Bücher und Hörbücher. Also Menschen zuzuhören oder das zu lesen, das inspiriert mich und ist meine liebste Lernmethode.
Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Habe ich drüber nachgedacht, über die Frage. Also tatsächlich spektakulär war, dass wir kürzlich zum ersten Mal alleine, ohne die Kinder, in deren Schulzeit ein paar Tage weggefahren sind. Das ist einfach spektakulär, so im Elterndasein, und war das erste Mal. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, so ein Lebensphasen erstes Mal. Ich habe aber jetzt inhaltlich und mehr so aufs Geschäft bezogen, mich jetzt erstmalig angefangen mit meinen Glaubenssätzen und meiner finanziellen Bildung, also Glaubenssätze mit Blick auf finanzielle Bildung, auseinanderzusetzen und einfach mal zu hinterfragen, okay, was haben mir eigentlich meine Eltern mitgegeben, was ist gute Arbeit, was ist schlechte Arbeit, was macht Geld auf dem Konto versus Investment und was macht das eigentlich mit mir? Das hat ja unmittelbar auch was damit zu tun über Investitions- und Finanzierungsentscheidungen, die ich auch für mein Unternehmen treffen muss. Und irgendwie, da wollte ich nie so richtig hin. Und das hat nichts, also nie so richtig hin, so in mich da so reinzugucken und zu sagen, was nehme ich als gegeben an und was vielleicht ist vielleicht gar nicht gegeben? Wo sind vielleicht auch blinde Flecken, mit denen ich mich mal auseinandersetzen muss? Und da bin ich jetzt, ja, kürzlich habe ich mir das jetzt vorgenommen und werde das jetzt durcharbeiten.
Ja, also ein hochinteressantes Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte immer das Gefühl, es mangelt an finanzieller Bildung in meiner Schullaufbahn oder von den Eltern, dass mir immer was fehlte. Und dann, das habe ich mir später selber nachgeholt.
Ja, also ich fand es immer schwierig zu unterscheiden. Ich arbeite gerne mit Zahlen. Zahlen sprechen zu mir. Insofern fiel mir das nicht schwer. Also es jetzt geht nicht darum zu sagen, ich habe Buchhaltung nicht verstanden oder ich kann keine Bilanz lesen. Mir ging es jetzt wirklich darum zu sagen, okay, wenn ich richtige finanzielle Entscheidungen für das Wachstum des Unternehmens oder die Entwicklung treffen muss, muss ich mich nicht auch damit auseinandersetzen, wo ich intuitiv eher hingucke und intuitiv eben weniger hingucke. Und das hatte ich jetzt in der Form so bewusst noch nicht gemacht.
So, die hohe Kunst der Reflexion.
Ja, das mache ich gerne. Ich kreisele dann immer so ein bisschen darum. Es braucht dann immer eine Weile, bis das dann angekommen ist. Aber eigentlich weiß ich schon recht lange, dass ich mich mit Themen auseinandersetzen muss. Und wenn ich es dann tue, dann genau, Reflexion ist wertvoll.
Lass uns über dein Unternehmen sprechen, was du jetzt gegründet hast. Und zwar Simplistic. Ja. Freue ich mich sehr, mehr darüber zu hören. Fangen wir einfach mal so an. Wie sieht denn so ein normaler Arbeitsalltag bei dir aus?
Also der Arbeitsalltag ist tatsächlich erstmal geprägt davon, dass die Kinder um 7:45 aus dem Haus sind und ich im Prinzip ab da Zeit habe, mich unternehmerischen Tätigkeiten zu widmen, wie auch immer sie sind. Was ich auch versuche, ist also jetzt ist so eine Errungenschaft der letzten Wochen zu sagen, okay, ich habe zwar weniger fixe Termine, als ich das früher im Corporate Life hatte. Da war ja eigentlich der Tag so, ich komme im Büro an und bin praktisch durchgetaktet bis abends und muss halt, wenn ich mich irgendwo mal für mich irgendwas machen will, dann muss ich das eigentlich an Randzeiten machen. Das ist jetzt so ja nicht mehr so. Ich kann mir meinen Tag freier einteilen, bin natürlich auf der anderen Seite abhängig davon, wenn ein Kunde anruft und sagt, wir möchten aber gerne, dass sie morgen einen Einsatz bei uns machen, dann ist natürlich meine absolute Priorität, das möglich zu machen. Das heißt, ich muss mir eine gewisse Flexibilität bewahren, das mache ich auch gerne, habe aber eben jetzt angefangen, gleichzeitig so ein bisschen eine Struktur für mich aufzubauen, wo ich einfach sagen muss, okay, ich möchte bestimmte Punkte aus dem Unternehmen jeden Tag bearbeiten. Ich möchte Zeit haben, um zwischendurch zu essen. Das vergesse ich dann gerne. Ich möchte auch immer mal Zeit haben, um zwischendurch irgendwie eine Sporteinheit zu machen und das irgendwie so zusammen einzuplanen über den Tag hinweg. Das, ja, so ist das. Aber ich verbringe viele Zeit am Schreibtisch und am Telefon und ansonsten natürlich bei Kunden und auch im Verkauf.
Mhm. Und was kann Simplistic? Worum geht's da?
Ja, es geht um die Neuerfindung des kosmetischen Pröbchens. Dazu muss ich sagen, hatte ich eingangs nicht gesagt, ich habe über 15 Jahre nicht nur in Konsumgüterunternehmen gearbeitet, sondern vor allen Dingen in Konsumgüter- und Handelsunternehmen, die sich mit Kosmetik auseinandersetzen, bei großen Herstellern und auch großen Händlern. Und es gibt in der Kosmetik ja dieses sogenannte Pröbchen, jeder kennt es, man steht an der Kasse in der großen Parfümerie und dann kriegt man in seine Tüte noch so ein Gratis-Pröbchen mit dazu. Und die Idee ist ja richtig und gut, nämlich zu sagen, wie kann ich in einem Markt, der so ausdifferenziert ist, also jeder hat ein sehr individuelles Bedürfnis und es gibt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Produkte, wie kann ich da das richtige Produkt für mich finden? Und das könnte eben dieses Probieren, könnte eine Brücke bilden. Nur ist es eben heute so, dass das System, so wie es sich heute eingespielt hat, dieses Problem nicht wirklich löst. Und deswegen möchten wir das neu erfinden. Und zwar, indem wir möglich machen, dass wenn du Kosmetik einkaufst, dir vor dem Kauf jedes Produkt zum Testen mitnehmen kannst, nach Hause nehmen kannst, nicht darauf angewiesen bist, dass du eben nur das bekommst, was zufälligerweise gerade da ist. Und dafür gehen wir weg von der Vorproduktion. Das heißt, die Probe wird in dem Moment, wenn du sie brauchst oder sie dir aussuchst oder sie dir beraten wird, wird sie für dich frisch produziert. Und zwar wird sie abgefüllt in ein nachhaltiges Packaging und die ganzen Informationen kriegst du in einer speziell entwickelten App. Also es ist es löst ein Kundenbedürfnis, ein Problem beim Einkauf von kosmetischen Produkten mit einer Kombination aus einer Hardware- und einer Softwarelösung.
Cool. Also ich kann auch gerne in den Shownotes darauf hinweisen, Wo man sich die App runterladen kann.
Ja.
Und wie bist du darauf gekommen?
Aufgrund meiner Historie. Ich habe mir das Problem oder dieses Thema Proben ist mir in jedem meiner Jobs in der einen oder anderen Form über den Weg gelaufen. Und in jeder dieser Perspektiven war es irgendwie schwierig. Also als Hersteller hat man immer versucht, möglichst die richtige Menge in den Markt zu bringen, ist aber natürlich auch aus Effizienzgründen immer angehalten zu sagen, naja, aber du musst auch immer genau gucken, dass es richtig eingesetzt ist. Es führt dazu, dass die Hersteller immer weniger Varianten anbieten. Das heißt also, ich habe mal bei Marken gearbeitet, die hatten über 400 Produkte im Sortiment, Proben hatten wir von 10. So, und dann siehst du schon, dass du im Prinzip die ganze Innovationsleistung, die ganze Kraft, die du ja sonst investierst in Produkte, um sie auf den Markt zu bringen und an die Kundschaft zu bringen, dass du das eigentlich mit dieser Art von System nicht richtig hinkriegst. Und genau denselben Schmerz hat der Händler auf der anderen Seite. Der Händler sieht nämlich, dass er sehr, sehr viele unterschiedliche Filialen hat mit sehr vielen unterschiedlichen Verkäuferinnen und Verkäufern und Kundinnen und Kunden. Und dass in dem Moment, wo ein spezifisches Bedürfnis entsteht, letztendlich das eben durch die Praxis, die wir heute haben, nicht gelöst werden kann. Und es gab verschiedene Versuche, das zu ändern. Und letztendlich hat es keiner aus der jeweiligen Position heraus geschafft. Ich bin auch davon überzeugt, dass es nicht möglich ist, das zu machen, sondern du musst dich eigentlich einmal aus dem System rausbewegen und sagen, gut, wir finden es wichtig. Wir finden wichtig, dass Menschen vor dem Kauf von kosmetischen Produkten die probieren können, aus vielerlei Gründen. Lass doch mal einen Prozess designen, der genau da anfängt und sagt, das will ich möglich machen, wie sehen die anderen Schritte aus? Und nicht dieses, ich verharre sozusagen auf dem Spielfeld, was sie uns selber definiert haben, weil dann ist es unproduktiv. Das kriegt keiner allein hin, das neu zu machen.
Ich habe mich damit ja kurz beschäftigt in der Vorbereitung und dachte, naja, das stimmt schon, ne? Es läuft und läuft. Da wird unglaublich viel Müll produziert.
Absolut.
Auch.
Ja.
Also auch Müll, der nicht zielgerichtet ist.
Überhaupt nicht, genau.
Und ich habe mich gefragt, nur weil ich darüber nachgedacht habe, über dieses Geschäftsmodell, ja, wie viel Kundenbindung denn überhaupt entsteht, so wie es jetzt ist,
Kalter.
Durch diese ganzen Proben,
genau.
Wie verhältnismäßig
genau.
Das überhaupt ist.
Genau, also total unverhältnismäßig. Du hast es also völlig richtig erkannt. Das ist auch, das ist die nächste Tragik an der Sache. Es ist auch total intransparent. Also du kannst das alles, was du gerade beschrieben hast, was nicht funktioniert, auch gar nicht gut greifen, weil du ganz wenig greifen kannst, was passiert eigentlich überhaupt? Wem gibst du was? Was macht der damit? Oder die, kommen die zurück, kommen die nicht zurück? Das geben die Systeme, so wie sie heute sind, eben nicht her. Da habe ich natürlich den Vorteil durch dieses Thema digitale Anbindung in der App, dass das natürlich genau die Schnittstelle ist, um es eben auch in Kundenkartensysteme einzugeben, um da Datenpunkte draus zu machen und einfach zu lernen, was für wen gut ist. Und ich schätze, also nach den Zahlen, die wir heute haben, wir haben ja so ein paar Tests auch gemacht mit Kunden, dass wir ungefähr, also mindestens 10-mal so effizient sind in der Wirkung der Kundenbindung und der Kundenüberzeugung wie das System heute. Und der größte Hebel für Müllvermeidung ist genau der, nämlich zu sagen, durch diese gezielte Ausgabe kann ich mir die allergrößte Mehrheit der heute produzierten Proben komplett sparen und ich stelle das System um und habe zum Schluss bessere Ergebnisse.
Und also mir leuchtet das ein, wie schwer war es, andere zu überzeugen?
Also das Schöne an dem Case, also an dieser, ja, an dem ganzen Unterfangen ist, dass ich im Prinzip habe ich alle auf meiner Seite. Also jeder aus diesem Markt, mit dem ich spreche, Händler, Hersteller, Verkaufspersonal, alle möglichen Stakeholder, die da drumherum sind, die sind alle auf dieses Problem schon mal gestoßen. Das heißt, ich brauche sehr wenig Zeit, um das Problem darzulegen und die Gelegenheit aufzuzeigen. Was eine größere Hürde ist dann zu sagen, okay, wie komme ich jetzt wirklich wir haben das Problem erkannt, aha, eine interessante Lösung. Wie kommt es jetzt dann tatsächlich eben ins tägliche Tun? So, und da muss man sagen, da hat natürlich einfach jeder seinen eigenen Blickwinkel. Sehr häufig haben diese Blickwinkel auch was mit der individuellen Strategie eines Unternehmens zu tun. Natürlich ist es einfacher, Naturkosmetikhersteller ins Boot zu holen beim Thema, haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, wie Sie eigentlich A, die Komplexität und B, diese schlechten Ressourcen loswerden können, weil das bei denen anders auf der Agenda steht. Ich habe Unternehmen, internationale Unternehmen, die sich genauso wie ich auch mit der Verpackungsverordnung der Europäischen Union auseinandergesetzt haben, die im Prinzip heute schon wissen, dass die sagen, eigentlich ist egal, wie die Regulation aussieht, wenn wir uns angucken, wo es hingehen wird und was so die großen Linien sind, dann müssen wir aufhören damit. Und wenn wir, also mit der Produktion dieser Einweg-Miniaturverpackungen, so wie sie heute sind, und wir fragen uns einfach, wie kann es gehen, wie kann eine Lösung der Zukunft sein? So, und dann, das ist so ein bisschen so der neuralgische Punkt. Dann muss ich immer erkennen können, okay, was ist deren strategische Priorität? Wo kann ich diese strategische Priorität, wo kann ich mich da einhaken? Und dann sagen, okay, wie machen wir es jetzt? Und letztendlich ist es dann zum Schluss wiederum immer ganz einfach, also wie immer im Leben, ne? Man kann viel reden und viel sich Gedanken machen. Am besten funktioniert es immer, wenn ich sage, ich komme einfach vorbei. Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, Sie haben einen Tag eine kostenlose Verkaufsunterstützung. Sie gucken sich an. Die meisten Händler, die meisten Hersteller, die auch im Handel unterwegs sind, die kennen ihre Teams, die vertrauen ihren Teams auch und die wissen genau, okay, wenn das in dem Praxiseinsatz im Verkauf funktioniert, und es tut es und die Leute sind alle hinterher glücklich, die Kunden sind glücklich, das Verkaufspersonal ist glücklich, dann ist, wie mein Mann sagt, der Käse gegessen.
Und ich meine, du hast auch noch Zahlen parat. Wie viel Müll wird denn tatsächlich durch diese Pröbchen produziert und was ist deine Lösung dafür?
Du kannst, also das sind ja im Prinzip jetzt verschiedene Ebenen der Nachhaltigkeit. Also um mal so eine große Einordnung zu geben, alleine von diesen, das kennt jeder, diese Aufreißsachets, da sind meistens cremige Texturen drin, also Shampoos, Cremes, was auch immer. Alleine von diesen Aufreißsachets werden pro Jahr über 120 Milliarden produziert. So, das kann dann jeder hochrechnen. Ich habe es getan. Das ist eine Menge an Verpackungsmüll, weil sie werden meistens nutzlos und ungebraucht weggeschmissen. Die entspricht ungefähr 5% des Plastiks, das jährlich in die Weltmeere geleitet wird. Das heißt, wir reden nicht über ein Luxus-Lifestyle wenn ich auch noch Zeit habe, mir über Kosmetik Gedanken zu machen, dann komme ich da drauf, Problem, sondern wir reden über einen massiven, fehlgeleiteten Ressourceneinsatz. Und die Antwort ist die Zielgerichtetheit, wobei ich da auch, sagen wir mal, vom Konkreten ins Übergreifende gehen kann. Wir haben eine Verpackung entwickelt, einem zugelassenen Werkstoff, der aus 100% Altplastik besteht, in Deutschland produziert wird. Es sind alte Wasserflaschen aus dem Lebensmitteleinzelhandel, der verarbeitet wird, komplett sortenrein. Das heißt also, wenn ich eine durchschnittliche Probe heute aus Primärressourcen produziert, nicht recyclingfähig, vergleiche mit dem, was wir anbieten, sind wir sozusagen im 1-zu-1-Vergleich schon viel nachhaltiger. Also allein das wäre schon ein Schritt nach vorne. Das Zweite ist, wir verzichten auf Trägermaterialien, Sekundärmaterialien. Das ist komplett sortenrein. Das ist komplett recyclingfähig. Das heißt, selbst wenn die Sachen, was wir anbieten, also diese Sticks, nicht zurückgebracht werden, wenn sie ins Altplastik gehen, dann werden sie recycelt im Kunststoffmüll. Das haben wir uns mittlerweile auch zertifizieren lassen. Aber der große Hebel ist tatsächlich zu sagen, lass uns bitte runterkommen von diesen über 120 Milliarden nutzlos produzierten Sachets, die irgendwo überall rumfliegen und für niemanden irgendwas tun. Und lass uns auf, ich schätze, keine 10% an Menge davon gehen, die wir brauchen, um wirklich gezielt Menschen, die sich für bestimmte Produkte interessieren oder die bestimmte Bedürfnisse haben, mit den richtigen Produkten zu versorgen und sie testen zu lassen vor dem Kauf. Und vielleicht noch ein letztes Wort dazu, was auch gerne, wer sich da nicht so jeden Tag mit beschäftigt, das wird gerne übersehen, dieses Thema Retourenmanagement. Du hast in der Kosmetik ein geöffnetes Produkt, was jemand zurückbringt, weil seine Haut es nicht verträgt oder ihre Haut, wird zurückgenommen und entsorgt. Es gibt keinen Zweitnutzen für bereits geöffnete Produkte in der Kosmetik. Also ich kann nicht mit Jeans, die ich zurückschicke, irgendwie wieder hinhängen oder als Secondhand-Ware weiterverkaufen. Auch da habe ich Müll. Also so dieses im gesamten Kaufentscheidungsprozess in der Kosmetik, diese Phase vor der Kaufentscheidung mitzunehmen für gezielten und verantwortungsvollen Konsum, hat eben über die reine, wir machen das Probieren nachhaltiger hinaus, noch eine nachhaltige Wirkung auf den gesamten Entscheidungsprozess und Kaufprozess und Konsumprozess.
Also ich habe dich ja schon mal live erlebt im KDW, ja, im Berliner KDW vor einigen Monaten. Nimm doch unsere Hörer und Hörerinnen noch mal mit. Wie kann man sich diesen Prozess jetzt vorstellen? Wie kommt man denn zu den tollen Proben, die man wirklich haben will?
Genau. Also erstens, wir arbeiten im B2B-Modell. Das heißt, ich verkaufe die Lösung von SimpliStick. Du hast SimpliStick gesagt, darfst du auch. Also das überlasse ich so ein bisschen.
Ist aber nur den Unterschied.
Die meisten sagen SimpliStick. Einige sagen SimpliStick, also es ist so die Frage, wer welche Silbe betont, war aber auch also für mich eine gewollte Dualität sozusagen, ist für mich beides fein. Das heißt, wir verkaufen die Lösung an Händler, die sie dann an Kunden geben. Das heißt also, ich bin darauf angewiesen, dass ich zum Beispiel das KDW, das hatte sich als Promotion- und Kooperationspartner zur Verfügung gestellt, die haben gesagt, jawohl, wir wollen das probieren. Jeweils die Partner bzw. die Einsätze, die werden immer auf unserer Internetseite, der simplystick.de, das ist die vertriebliche Seite, immer veröffentlicht. Das heißt, jeder kann da gucken und gucken, ob in seiner Umgebung schon eine Einsatzmöglichkeit ist. Ansonsten kann mir jeder, der zuhört, helfen, indem er in eine Parfümerie oder Drogerie oder Apotheke oder Friseur seines Vertrauens geht und sagt, warum haben sie das noch nicht? Ist auch immer hilfreich, wenn so aus der Masse der Interessenten dann so ein bisschen Rückmeldung kommt. Und letztendlich, in dem Moment, wenn du irgendwo hingehst, wo die das einsetzen, dann triffst du auf geschultes Verkaufspersonal, die mit dir ein Beratungsgespräch führen. Dann entscheidest du dich entweder für ein Produkt oder du sagst, bin noch nicht ganz sicher, ob die Farbe jetzt die richtige ist, ob die Textur die richtige ist, ob der Duft auf meiner Haut sich tatsächlich so entwickelt, wie er sich entwickeln soll, wie ich mir das vorstelle. Und dann füllen die dir aus den Testern, die es vor Ort gibt, in den Stick, der von uns bereitgestellt wird, die Probe ab. Milliliter je nach Produkt. Du brauchst von der Augenpflege viel weniger, als wenn du jetzt dir eine Maske oder ein Shampoo mitnehmen würdest. Das ist im Prinzip individuell anpassbar in dem Stick. Und die Informationen, die bekommst du auf der App, auf deinem Telefon und kannst genau gucken, welches Produkt du dann zu Hause testest. So funktioniert das. In der Regel auch kostenlos. Also in der Regel setzen die unsere Partner den Service kostenlos für die Konsumenten ein.
Ja, und also dieser Stick hat noch einen zusätzlichen Mehrwert, wenn ich das mal hervorheben
kann. Ja.
Ja, ich habe es ja getestet. Ja. Und zwar kann man das dann auch auf Reisen mitnehmen, ja, und sich da einiges abfüllen.
Ja, richtig.
Super praktisch.
Richtig, das stimmt. Danke, dass du das erwähnst. Das ist von lauter Kreislauffähigkeit, übersehe ich das häufig, dass das natürlich der naheliegendste Zweitnutzen tatsächlich ist, für jemanden, der die mit nach Hause nimmt. Du kannst sie auch gefahrlos in die Geschirrspülmaschine tun und dann eben für deine Wochenendreisen deine eigenen Sachen da drin abfüllen. Genau, das ist natürlich super. Tja.
Und wo willst du mit deinem Unternehmen hin, beziehungsweise wo sind denn die größten Widerstände? Ich denke mir, es gibt ja einen Grund, warum sich die Dinge nicht geändert haben, und viele profitieren ja von dem System, wie es ist.
Ja, eigentlich profitiert keiner so richtig. Wo ich hin will, um die Frage zuerst zu beantworten, ich möchte gerne, dass Simplistic der Marktstandard für kosmetisches Testen wird und am liebsten auch der internationale Marktstandard. Völlig unabhängig davon, ob jetzt das Behältnis so bleibt, wie es heute ist, oder wir das weiterentwickeln. Man kann auch darüber reden, ob das Material sich nicht auch mit zusätzlicher Forschung und Entwicklung auch nochmal anpassen lässt. Aber grundsätzlich zu sagen, wir brauchen eine intelligentere Lösung, die tatsächlich das Kundenproblem löst und deren Design insgesamt nachhaltig ist. Und da ein großer Hebel für diese Nachhaltigkeit und die Einsparung ist eben Marktstandardisierung. Es gibt keinerlei Grund, warum da jeder sein eigenes Süppchen kochen müsste. Es ist für alle nur teurer. Und was ich häufig erlebe, ist die Frage, so ein bisschen so ein, ich finde, ein recht altes Verständnis von Branding. Weil das, die Frage kriege ich häufig, zu sagen, na ja, aber wenn das jetzt praktisch der Standard sein soll, wo ist denn dann meine Brand? Und ich kann nachvollziehen, dass diejenigen, die heute Samples produzieren, dass die sagen, ja, da ist mein Logo drauf. Das ist jetzt tatsächlich in meinem Fall, das könnte man auch machen, aber jetzt so, wie es heute ist, ist es nicht drin. Was häufig übersehen wird, ist, dass in dem Moment der größte Branding-Effekt das Produkt ist. Also die Konsumenten, die kaufen nicht das Logo auf der Verpackung oder die nehmen keine Gratisprobe deswegen an, weil die Verpackung so schön aussieht. Im Gegenteil, die sagen dann auch, komm, verschenke ich weiter oder schmeiße ich weg. Sondern es gibt ja ein ehrliches Interesse daran, die Leistung eines Produktes von einer Marke kennenzulernen. Und das ist der entscheidende Punkt und im Übrigen auch der viel überzeugendere Punkt. Es gibt so viele Leute und ich bin wirklich, ja nun, also ich habe so viele Verkaufseinsätze ja früher schon gemacht und heute auch. Also ich weiß, wer da vor mir steht und was die wollen. Und dass die sich für irgendwas interessieren und sagen, ah, da hat ja XY wieder einen neuen Duft rausgebracht, möchte ich gerne mal irgendwie testen, aber ich bin empfindlich. Ja, oder ich möchte mal irgendwie ein anderes Make-up testen, aber ich weiß, ne, muss ich gucken mit meinen anderen Produkten und so. Also ich weiß, dass das der Punkt ist, der die Leute interessiert. Wir sind weit darüber hinaus zu sagen, es ist ein gestalterischer Design-Kontaktpunkt. Das ist das nicht. Und da soll es hingehen.
Ich hatte ja schon erwähnt, ich habe dich ja selbst bei der Arbeit erlebt. Du warst eine ganze Woche lang, glaube ich, jeden Tag, stundenlang hast du gestanden auf der Verkaufsfläche. Ich dachte, woher nimmt die Frau die Kraft?
Gute Schuhe. Also tatsächlich, ja, also das ist zum Beispiel was, ich war extrem diszipliniert. Ich wusste, ich kann nur ein paar Schuhe anziehen, sonst killt dich der Rücken. Also wenn du das nicht gewohnt bist, ich stand tatsächlich von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr. Und am Freitag war es, glaube ich, sogar bis 22 Uhr. Und also wirklich auch zu sagen, ne, regelmäßig einmal die Stunde irgendwie runtergehen, Wasserflasche trinken, mindestens 2 Liter am Tag trinken. Also wirklich solche Basics, um zu sagen, du musst dich schon gut versorgen, ansonsten hältst du das nicht durch. Insbesondere auch in so einem Haus wie im KDW, wo du keinerlei Tageslicht hast. Du stehst ja da wie im Bunker im Prinzip. Und gleichzeitig ist es, also wenn ich mal Witterung aufgenommen habe, dann lasse ich davon auch nicht ab. Also ich könnte mir das nicht verzeihen. Ich habe da ja auch quasi keine Pausen gemacht, also außer zu meinem Spinn zu laufen zwischendurch und irgendwie mal von meinem Brot abzubeißen und mir Wasser reinzuschütten, weil ich immer denke, in dem Moment, wo ich da nicht stehe, könnten ja 10 Kunden vorbeikommen, die jetzt für mich wichtig wären. Das könnte ich nicht ertragen. Und ich meine, ich wusste ja, es war ja nur eine Woche, aber da habe ich gedacht, ne, wenn ich schon die Gelegenheit habe, dann stehe ich da und dann wird da auch, da gibt's jetzt kein Vertun, es hilft jetzt alles nichts. Ist ja für meinen, also tue ich ja für mich und für das Fortkommen. Das könnte ich mir nicht verzeihen, wenn ich da eine Stunde lang irgendwie meine Spaghetti Bolognese esse und in der Stunde kommen dann ausgerechnet Leute, die sagen, ja, ich wollte das hier testen. Nee, das geht nicht.
Ich finde diese Wahrhaftigkeit, das hat man auch gespürt. Ich habe dich hier dann im Kundenkontakt erlebt und du brennst für dein Produkt.
Absolut, ja.
Lass uns über das Gründen sprechen. Wie ist es denn zu gründen und glaubst du, es ist schwerer als Frau zu gründen?
Also wie ist es zu gründen? Das schließt eigentlich an das an, was du gerade gesagt hast. Ich brenne für mein Produkt und das trägt mich. Und das ist auch was anderes. Also ich habe ja vorher in, ich nenne es jetzt mal kontrastierend, Corporate-Umfeldern gearbeitet, mit denen ich mich auch sehr identifiziert habe. Und trotzdem gibt es da auch in so großen Organisationen einen Vorteil von, also so einer gewissen Distanz an einigen Stellen. Also ich glaube, wenn man große Teams managt, bin ich damit gut gefahren, mich regelmäßig zu fragen, Stichwort Reflexion, ne, wo ist jetzt eigentlich Nähe wichtig und wo ist Distanz wichtig? Und ich habe auch mal die Verantwortung gehabt für ein Startup, also ein kleines, gerade gegründetes Unternehmen, was ich nicht selber gegründet hatte. Es war dann wieder eine andere Erfahrung. Also dieses Wissen, jetzt zu sagen, es war ein weißes Blatt Papier, ich skizziere meine Idee darunter, das ist eine andere Art von Sinnhaftigkeit, als ich die gezogen habe aus PowerPoint-Purpose-Strategien in anderen Umfeldern. Und ich glaube, das ist erstmal ganz wertfrei. Das ist einfach nur eine Beobachtung, die, wo jeder für sich selber wissen muss, was für ihn die größere Energie bedeutet. So. Als Frau zu gründen, die Zahlen sprechen für sich. Gründerinnen sind also wie überall, aber da besonders in der Minderheit. Wir kriegen weniger Kapital. Jetzt habe ich ja mehrere dieser, ich sag mal, schlechten Filter oder schlecht im Sinne von zumindest statistisch schlechten Filtern bei mir liegen. Erstens Frau, zweitens Alleingründerin, drittens Gründerin im Consumer-Bereich. Also wäre ich jetzt bei AI oder Renewables, dann sähe das vielleicht auch nochmal anders aus. Viertens mein Alter. Also ich habe ja gegründet jetzt in einem Alter, nicht mit 20, 22 während oder nach der Uni und auch nicht als Ausgründung aus einer Hochschule heraus. Und ich denke immer, es hilft ja nichts. Ich möchte es ja trotzdem machen. Ich muss mir dieser Umstände einfach bewusst sein. Und ich muss mir dann eben einfach bewusst sein, dass es eventuell länger dauert, dass ich vielleicht mehr Gespräche führen muss und dass ich vielleicht gezielter vorgehen muss. Ich glaube, dass es wäre auf jeden Fall nichts, was mich davon abhalten würde. Ich glaube, wenn man so eine Idee hat und die natürlich auch vorher substanziiert hat, ne? Ich hatte ja, also bevor ich damit rausgegangen bin, hatte ich ja meinen Business Case zumindest so überprüft, dass ich dachte, okay, in so einem Korridor, das kann klappen. Also ich hatte das anwaltlich überprüfen lassen, ich hatte erste Designvorstellungen, ich hatte eine ungefähre Vorstellung davon, was das kostet, wenn ich es in Deutschland produzieren lasse. Ich hatte eine ungefähre Vorstellung davon, aufgrund meiner Marktkenntnis, was ich damit erlösen kann. Und erst als ich dachte, okay, da gibt's irgendwie so ein, da gibt's einen Raum, um das zu machen, dann habe ich gesagt, jetzt gründe ich eine GmbH, jetzt melden wir das Patent an und so weiter und so weiter. Insofern, aber gut, ich bin das ja gewöhnt. Also ich war schon immer irgendwie nicht so wie alle.
Und warum ist das Alte jetzt von Nachteil, frage ich in aller Naivität?
Also ich weiß nicht, ob es von Nachteil ist, es ist eben eine Besonderheit. Also es ist zum Beispiel so, dass wenn ich mich auf den einschlägigen Gründungsveranstaltungen bewege, auf so Plattformen oder in Netzwerken, da falle ich eben einfach raus. Und da bin ich dann nicht so wie andere. Und ich habe auch so die Erfahrung gemacht, es ist auch nicht so, dass ich da jetzt jemand bin, der da irgendwie um Rat gefragt würde. Also ich komme ja dann mit meinen, also ich habe große Teams geführt, ich habe große Transformationen miterlebt, ich habe krisenhafte Situationen miterlebt. Das ist aber, das sind dann schon sehr getrennte Welten, wo vielleicht ist es auch nur faktisch gar nicht vorhanden, sondern ein Problem, was ich so empfinde. Aber ich empfinde mich da als, also ich stehe da nicht in der Masse, ne? Ich stehe da so ein bisschen, ich bin da schon irgendwie so eher nicht so wie alle. Und das ist erstmal so ein bisschen unbequem.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil wenn ich darüber reflektiere, es werden ja schon immer so junge Gründer und genau. Gründerinnen gehypt.
Ja.
Ne? Aber ja, es ist ja nie zu spät zu gründen.
Nee, sollte es nicht sein.
Ich habe, Lisa, gehört, dass du auch einen großen Teil deiner Altersvorsorge sozusagen in dein Unternehmen gesteckt hast. Was ist denn klug? Wie sollte man das abwägen?
Ja, Thema finanzielle Bildung, ne? Ja, also kann ich dir nicht sagen, was klug ist. Ich habe natürlich nicht, also ich spiele nicht mit der Existenz meiner Familie. Das war, als du das gehört hast, das war vor allen Dingen darauf bezogen, ich hätte mich ja zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, dieses, also als Projekt, mich da reinzuarbeiten, ich hätte die Zeit ja alternativ nutzen können. Also ich frage mich ja schon immer, ne, was wäre praktisch gewesen? Also andere in meinem Alter und mit meiner Karriere hätten einfach den nächsten Vertrag genommen, hätten ihre nächsten Gehälter bekommen, ihre nächsten Boni bekommen und mit denen hätte man dann was auch immer machen können. So. Und dagegen habe ich mich entschieden. Also ich habe im Prinzip das ist ja sicherlich auch ein Privileg meiner Situation, zu sagen, okay, ich hatte ein gewisses Polster, was mich über eine gewisse Zeit zumindest mal davon frei gemacht hat, jetzt irgendwie da einen riesen Halsschreck irgendwie reinzuholen. Und gleichzeitig muss man ja immer sagen, ne, dass ich hätte sowohl Zeit auch als auch Ressourcen eben anders einsetzen können. Und das gegeneinander abzuwägen und zu sagen, okay, es geht ja nicht nur um meine persönliche Energie, sondern auch irgendwie um eine Vorstellung davon, wie, also es geht nicht nur um meine persönliche Selbstverwirklichung, sondern auch zu sagen, ist das ein kluges Investment? Und was ist für mich ein kluges Investment? Was denke ich, was da rauskommen soll? Und ich habe zum Schluss für mich gesagt, okay, es ist eigentlich nicht nur diese eindimensionale finanzielle Geschichte, sondern ich lerne ja in dieser Zeit meiner Ansicht nach wahnsinnig viel über, ja, unternehmerisches Wirken, von dem ich dann eben auch immer dachte, ja gut, was soll sein, wenn es dann eben nicht klappt? Und ich kenne die Statistiken auch, ja, wie viele Startups erfolgreich sind und groß werden und noch größer werden. Aber dann habe ich gedacht, gut, das ist ja zum Schluss was, was ich glaube zu mir passt und was ich dann eben auch in anderen Formen entwickeln kann.
Mhm. Aber es zieht die Hürde natürlich noch mal höher, wenn du dann in deiner ganzen, also warst ja schon weit, ne, an auch in leitender Funktion, und wenn du dann diesen Gehaltsausfall dann mitrechnest.
Ja. Ja. Ja, das, aber es
muss man erstmal wieder erwirtschaften.
Ja, muss man erstmal wieder erwirtschaften. Ja, aber das ist die Übung, glaube ich, die ist einfach, die tut gut, das zu machen. Und auch da, in mir hilft es immer, mir das dann wirklich aufzuschlüsseln und abzuschichten und zu sagen, ne, was mache ich jetzt damit? Lege ich nach links oder nach rechts? Und wie begegne ich dem? Und zum Schluss, also der Weg zeigt sich, indem er gegangen wird. Und gleichzeitig habe ich mir die Fragen genau so gestellt. Bis hin zu, kann ich mir das überhaupt leisten?
Mhm.
Und aber auf deine Frage zurückzukommen, also es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt in völlig überstürzter und unüberlegter Manier jetzt alles leergeräumt hätte, was wir jemals irgendwo angelegt haben oder, ich sag mal, Versicherungen, die wir abgeschlossen haben und so. Also das habe ich schon sehr gezielt mir angeguckt, was davon was ist, was immer noch da bleiben muss für alle Fälle dieser Welt. Also ich glaube, das ist auch so eine Jugend- und Kindheitserfahrung. Mein Vater ist früh verstorben, da war ich Anfang 20, er war lange krank. Also mich begleitet dieses Denken von, was ist, wenn die Situation sich existenziell und sehr schnell ändert. Also das läuft bei mir immer als Film mit, ne, zu sagen, okay, wie muss ich mich gegebenenfalls auch sehr schnell anders aufstellen können. Und das kann ich auch. Und ich glaube, der Vorteil ist, dass ich davor auch, ich habe das erlebt und davor habe ich auch keine Angst. Das ist dann eben, wie es ist, und dann geht es eben anders weiter.
Du warst ja zuvor lange in der Kosmetikbranche tätig, bei L'Oréal oder Douglas, also wirklich großen Marken. Diese Branche zieht ja in der Tendenz mehr Frauen an. Wie sieht es denn da bei Führungspositionen aus? Ist das irgendwie ausgeglichener als in anderen Branchen?
Also tendenziell sieht es, ich sag mal, ein bisschen besser aus, aber immer noch nicht. Also von Parität sind wir immer noch weit entfernt. Und wenn wir uns den Markt angucken, der jetzt mal so Daumenregel 80-20 aus Frauen und Männern besteht, also was die Konsumenten anbelangt, Konsumentinnen und Konsumenten, dann könnte man ja auch die These aufstellen zu sagen, naja, dann wäre es eigentlich auch ganz schön, dass in so einer frauenaffinen Branche die Verhältnisse ganz anders wären. Und das ist eben nicht der Fall. Also letztendlich sehen wir dann eben in der Branche, genauso wie in allen anderen auch im Wirtschaftsleben, dass sich Systeme schwer tun mit Veränderungen und dass traditionelle Bilder von wer geht in Führung, wer übernimmt die Geschäftsführungspositionen, auch in dieser Branche gang und gäbe waren, mit einem gewissen, ja, im Vergleich zu anderen sicherlich ein bisschen höherem Frauenanteil, aber eigentlich nicht hoch genug im Vergleich zu dem, wie wir starten. Und wie gesagt, auch da Parität weit davon entfernt.
Dann geht noch was.
Da geht noch was.
Jetzt kommen wir zum Thema der Staffel, und zwar Krise.
Ja.
Was bedeutet für dich Krise? Befinden wir uns tatsächlich in einer Krise oder reden wir die herbei? Und was macht dir Sorgen?
Also geschäftlich gesehen habe ich denke, 3 krisenhafte Situationen in meinem bisherigen beruflichen Leben erlebt. Gar nicht mal so sehr, weil ich das jetzt als Krise empfunden habe, sondern weil es faktisch Notsituationen waren. Und das wäre, glaube ich, auch meine erste Definition, eine akute Notsituation, wo Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist aufgrund der akuten Situation. Und so empfinde ich, und ich denke, dahin zielt die Frage, so empfinde ich den Zustand von Gesellschaft und Land nicht. Was ich sehr wohl sehr empfinde, ist eine große Herausforderung, Transformationen zu realisieren. Also ich glaube, darüber, über die Analyse brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, zu sagen, es gibt eben tatsächlich vorhandene Herausforderungen auf dieser Welt, für diesen Staat, für uns alle. Und dieses Thema, wie veränderungsfit sind wir? Was nehmen wir uns vor? Mit welchen Prioritäten? Ich glaube, das ist das, was häufig individuell als krisenhaft empfunden wird. Ich finde aber jetzt mal ganz formell und definitorisch angeguckt, sind wir nicht in der Krise. Und ich bin sowieso immer jemand, der sagt, also wenn wir zu den stärksten Volkswirtschaften dieser Welt gehören, dann muss doch was draus zu machen sein. Und dann gibt es eben auch keine eingeschränkte Handlungsfähigkeit. Es gibt dann tatsächlich die Aufforderung, klare Prioritäten zu setzen. Das ja. Aber ich empfinde uns nicht, mich nicht und uns nicht, als mit den Rücken zur Wand stehend.
Mhm. Also wenn man die Tagespresse liest, dann denkt man irgendwie, es geht hier nur noch abwärts und wirtschaftlich haben wir riesige Probleme. Und dann wäre meine Frage, wie ist es denn in so einer wirtschaftlich angespannten Lage zu gründen? Aber wenn du das nicht so empfindest, dann ziehe ich die Frage eigentlich fast schon wieder zurück.
Nein, du hast natürlich recht. Also ich glaube, das darf man ja auch nicht oder möchte ich gar nicht kleinreden. Also ich denke, es gibt faktische Analysen, die sagen, ne, es gibt bestimmte KPIs in der Wirtschaftsleistung. Und die mich am meisten interessiert, ist natürlich Konsumneigung, ne, die nicht gerade, also es wäre immer alles, oder es ist alles immer einfacher, immer in jedem Unternehmen persönlich, wenn wir auf einem Wachstumspfad sind, gibt es immer mehr zu verteilen und da gibt es immer mehr Flexibilität und immer eine größere Leichtigkeit und auch eine größere, ich sag mal, Bereitschaft, da gegenseitig sich entgegenzukommen. Ne? Wenn wir uns auf einem stagnierenden oder gar Downsizing-Ast bewegen, dann ist das immer schwieriger. Und gleichzeitig habe ich sowohl persönlich als auch in meinem beruflichen Leben bisher immer die Erfahrung gemacht, dass solche Situationen eben auch große Gelegenheiten bieten, weil dann verändern sich Verhaltensweisen, es müssen sich Verhaltensweisen ändern. Und ich habe davon immer eher profitiert. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, da nicht in Schockstarre zu verfallen und einfach nicht zu sagen, okay, um Gottes Willen, es wird immer schlimmer, sondern einfach zu sagen, okay, es gibt da auch gestalterisches Potenzial. Und letztendlich, also gerade, wir haben lange über Simplistic gesprochen, da begrüße ich eigentlich Veränderungen. Und je mehr Menschen sich in diesem Markt die Frage stellen, wie sie sich wirtschaftlicher, effizienter und gleichzeitig für die Zukunft attraktiver aufstellen können, das sind eigentlich alles Fragen, wo ich sagen muss, super, für mich ein prima Gesprächsauftakt. Also jetzt mal ganz auf mich individuell und auf das Geschäft fokussiert.
Und wenn wir jetzt schon auf die weltweite Lage blicken, beobachtest du weltweit denn Rückschritte oder Fortschritte, wenn es um die Gleichberechtigung geht?
Finde ich eine schwierige Frage. Ich glaube, die Fakten über Zeit sprechen für sich, dass sich Gleichberechtigung nach vorne bewegt. Gleichzeitig empfinde ich viele Dinge als Rückschlag. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das auch so ein bisschen so ein persönlicher, anekdotischer, altersgetriebener Eindruck ist, wo ich einfach sagen muss, naja, ich habe jetzt meine Lektionen an vielen Stellen gelernt, ich habe meine Erfahrungen gesammelt. Ich gebe die auch immer sehr gerne weiter an jüngere Frauen. Ich sehe mich da manchmal selber. Also ich weiß nicht, ob das ein Rückschritt in Gleichberechtigung ist, wenn jüngere Frauen in ihre Karriere einsteigen und einfach von der Hand weisen, dass Dinge objektiv schwieriger für sie sind in der Entwicklung. So, und da bin ich immer, ich versuche tatsächlich immer nur von mir und meinen Erfahrungen zu reden und dann zu sagen, ich biete das an und das kann jeder nehmen oder er kann es auch lassen. Ich möchte da nicht zynisch werden und möchte auch nicht irgendwie ständig da stehen und anderen meine Erfahrungen überstülpen oder meine Weisheiten überstülpen. Ich versuche das anzubieten und ja, bin da, wenn ich gebraucht werde.
Das ist aber ein interessanter Generationsdialog fast ja. schon. Ne? Die jungen Frauen, die sagen, nee, ich werde gar nicht diskriminiert. Und was habt ihr denn alle? Und dann die Eltern sagen, ja, wartet mal ab. Ne?
Ja, und das ist ja so ein bisschen, ich finde, das ist ja eigentlich ein, genau, wir könnten den Dialog jetzt sozusagen hier durchspielen. Und eigentlich ist das ja so ein bisschen doof, weil damit ist keinem geholfen. Also ich möchte da auch nicht die Alte sein, die da steht und alles besser weiß, sondern einfach zu sagen, okay, ne, das sind die Sachen, die ich erlebt habe, das sind die Sachen, die ich mir vorgenommen hatte, da hat es geklappt, da hat es weniger gut geklappt. Und dann denke ich immer, je mehr ich drüber rede, desto eher finde ich vielleicht mal jemanden, der sagt, aha, okay, das ist aber ähnlich zu der und der Situation. Und vielleicht erinnert sich ja auch die eine oder die andere dann mal dran. Also so dieses Thema, ne, Offenheit, Zugänglichkeit, Aufforderung. Und wenn es dann irgendwie so ist, dass da mal so eine Geschichte oder eben Dinge sich nicht so entwickeln, wie sie dann denkt, dass sie sich entwickeln, versuche ich halt zu helfen.
Welche Bedeutung haben denn Netzwerke für dich oder auch Frauennetzwerke?
Ja, für mich eine sehr, sehr große Bedeutung. Also tatsächlich, wir beide sitzen hier, weil wir vernetzt wurden über eine einzelne Person, eine Frau, die wir beide kennen und die uns zusammengebracht hat in einem Netzwerktreffen. Liebe Grüße an Katharina. Und das sind so schöne Begebenheiten, die sich eigentlich, seit ich mich in Netzwerken, in Frauennetzwerken vor allen Dingen engagiere, zur Tagesordnung gehören. Und damit meine ich gar nicht so sehr jetzt zu sagen, man muss sich einem einzigen Verein oder einer einzigen Gesellschaft verschreiben, sondern ich bin gut damit gefahren, einfach eine Offenheit dafür zu haben, mich in netzwerkartigen Gruppen zu engagieren. Und damit meine ich vor allen Dingen eben sich irgendwo in so ein bisschen nicht Unternehmens-, sondern etwas geschützteren und abseitigeren Räumen zu begegnen und gegenseitig Geschichten auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen. Und da wir alle im Business immer noch eher die Ausnahmen sind, gerade in einer bestimmten Führungsebene, hat mir das immer nicht nur gut getan, sondern eben auch faktisch geholfen an vielerlei Stellen.
An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Katharine Wegmann, unsere Folge 14 auch nochmal zum Reinhören. Danke, dass du uns zusammengebracht hast. Und das ist ja auch ein bisschen die Idee des Vereins. Ich bin so frei, einfach diese Solidarität oder diesen Austausch auf eine Art informelle Weise weiterzuführen.
Genau.
Zum Schluss, was würdest du denn jungen Frauen, aber auch jungen Männern einfach mitgeben, die sagen, da will ich auch mal hin? Oder was sind so deine wichtigsten Erkenntnisse?
Also, was ich total unterschätzt habe, ist die Zeitdimension. Also ich würde jeden anfeuern, seine Träume, also von seinen Träumen erstmal auszugehen, dass sie wahr werden können. Und gleichzeitig war ich immer jemand, der sehr schnell versucht hat, oder ich habe immer versucht, Dinge sofort sozusagen zu ihrem Ausgang irgendwie zu bringen. Und wenn mir was nicht gepasst hat, dann bin ich eben auch, habe ich es gesagt, ich bin dann auch wahrscheinlich häufig sehr direkt gewesen. Und was mir geholfen hätte, wäre in Gesprächen nochmal darauf hinzuweisen, dass eben Leben und insbesondere Karriere, also Leben im Beruf oder Gründung oder unternehmerische Karriere, dass es gibt einen langen Zeitabschnitt, wo nicht immer alles gleichzeitig passieren muss. Also man kann an der Realisierung von Träumen arbeiten und muss nicht frustriert sein, wenn es eben in Versuch 1 und 2 oder 3 und 4 nicht klappt, sondern es gibt einen relativ langen Weg und eine lange Möglichkeit, Dinge systematisch zu verfolgen. Und da würde ich mir persönlich auch nicht zu schade sein, zu lernen und eben Sachen, die mir passieren, irgendwo einzubauen in dieses, ne, was hat's mir gebracht? Also wo kann ich weitermachen? Ich habe auch gestern einen Podcast gehört, da ging es genau auch darum zu sagen, wie kann ich zum Beispiel auch Entscheidungen im Job treffen, wirklich nach, was möchte ich lernen und nicht so sehr nach dem, wie gut ist der Vertrag. Und das hätte mir tatsächlich geholfen, wenn mir das früher jemand gesagt hätte, dass es ein absolut legitimes Lebenskonzept ist, zu sagen, tu das, guck dir Sachen aus verschiedenen Perspektiven an. Das bringt dich irgendwo, bringt dich das weiter, anstatt immer nur diesen vorgeschriebenen Schritt einem nach dem anderen in einer bestimmten Dimension irgendwie weiterzugehen. Also diese Zeitdimension und dann systematisch den eigenen Interessen und den zur Verwirklichung von Träumen hinterher zu gehen, das führt zum Ziel.
Ja, vielen Dank für diesen wertvollen Tipp und deine Zeit natürlich.
Danke dir.